Das ist halt Feedback, eine zweiteilige Reihe in der Schirn, anlässlich der Ausstellung The Culture und auch anlässlich des 50. Geburtstags von Hip-Hop. Also alles Gute an Hip-Hop an der
Happy
Stelle, würde ich sagen.
Yay.
kurz zu mir, ich bin Miriam Daud-Wandi, ich bin Musikjournalistin und seit Jahren im Deutschrap-Kosmos unterwegs und darf heute erstmal meine Gästinnen begrüßen, einmal Cora E. und Oji Lu. Einmal Applaus, bitte. Das Thema heute, bevor ich auch gleich meine Gäste noch ein bisschen ausführlicher erkläre, was sie so gemacht haben, wobei ihr die beiden ja eh kennt, ist so ein bisschen Oldschool und Newschool. Also wir wollen so ein bisschen schauen, was war früher, was ist heute, was ist besser, was ist schlechter, was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Genau, zu meiner Linken ist einmal Cora E., sie ist in Kiel geboren und hat Mitte der 80er mit Rappen angefangen, lebt seit Anfang der 90er in Heidelberg, immer noch eigentlich?
Ja.
Okay, dann hat es das ja nicht weit. Manche würden sich da jetzt streiten wollen, aber man kann schon sagen, die Geburtsstätte von Deutschrap. Und sie ist vor allem über Graffiti und Breakdance Rap gekommen und gilt als eine der Pionierinnen von Deutschrap. Ihr kennt bestimmt auch alle den Song Schlüsselkind. Das ist ja auch einer der wichtigsten Deutschrap-Songs überhaupt und wurde bis heute überall gesampelt, wurde Bezug drauf genommen, von Casper zu sogar Flair waren da alle schon dabei und haben irgendwie mal Bezug drauf genommen. Deshalb bitte nochmal Applaus für Cora E. Danke. Und daneben die Premium Chaya Oji Lu. Aufgewachsen in Frankfurt im Gallus.
Gallus.
Born and raised. ja, sie hatte einige Ausflüge in ihrem Leben über Thai-Boxen irgendwo in Thailand, Haus besetzen in Italien und so weiter. Und als eine der härtesten Türsteherinnen Frankfurts, also ich behaupte jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, ob es stimmt.
Ich wollte gerade sagen, was mal bei mir an der Tür.
Noch nicht, aber ich bin mir sicher, du willst mich reinlassen. Und ist bei Rap gelandet. Ich habe 2022 das erste Mal einen Solo-Song von dir gehört. Da hast du vorher noch mit anderen Leuten was gemacht. Aber der erste Solo-Song, der veröffentlicht wurde, genau, war so eine Strand-Sattler. Und wir haben uns auch mal beim Splash kennengelernt.
Ey, da hast du mir einfach Lipline auf die Lippen gemalt. Ja. Weißt du das,
das
noch
weiß
eigentlich?
Ich noch.
Boah, das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Ich schwöre. Oh. Ich danach war so zu allem mein Freund so, oh mein Gott, Cashmere hat mir Lipline auf meinen Lippen gemacht. Ich dachte, ich hätte Hip-Hop studiert danach. Weißt du,
ich war kurz skeptisch, weil du warst auch schon ein bisschen angetrunken, würde ich behaupten. Oder breit, eins von beidem.
Beides wahrscheinlich.
Ich war ein bisschen unsicher, so, boah, mache ich jetzt nach Fremden einfach meinen Lipliner, der ausverkauft ist, bei DM drauf, aber...
Hat sich gelohnt, sagst du.
Ja, aber es war ein Bonding-Moment und ein Moment für Hip-Hop auf jeden Fall. Genau, und seitdem release sie eigentlich kontinuierlich Musik und gilt als eine der spannendsten Newcomerinnen, wie ich und viele andere finden. Deshalb einmal Applaus für Oji Lu.
Dankeschön.
Seid ihr richtig gut drauf, alle? Ich hatte echt ein bisschen Sorge, weil wir uns alle erstens noch nicht kennen. Das ist dann immer ein bisschen aufregend. Und weil ich, wie wahrscheinlich schon alle mitbekommen haben, weil ich die ganze Zeit rumheule, 9 Stunden hergebraucht habe. Danke, Deutsche Bahn. Dann bin ich sehr froh, dass ihr alle so lieb und happy seid. Immerhin ihr. Genau, um euch jetzt erstmal ein bisschen besser kennenzulernen. Oji Lu, du hast einmal in einem Interview mit dem Shirin Mac auch gesagt, ich bin in meinem Leben oft angeeckt, weil ich zu viel und zu laut gesprochen habe. Als Rapperin werde ich nun das erste Mal genau dafür gefeiert. Was war denn bei euch überhaupt so die Grundmotivation, mit Rappen anzufangen? Also bei dir wahrscheinlich was in die Richtung, aber wie kamt ihr zu Rap?
Die alte Geschichte?
Ja.
Okay. Ich kam über Graffiti zu Rap. Mhm. Also ich habe, ich glaube 1982 war das, in Kiel an der Ostseehalle unwissentlichen Graffiti gesprüht. Ich, also es gab...
Die Writerin.
Nee, tatsächlich unwissentlich, weil ich eigentlich für Marius Müller-Westernhagen, also ich war Fan, er kam in die Ostseehalle, ich wollte was Besonderes machen, habe seinen Namen an die... Ostseehalle gesprüht und war auch bis dahin noch nie, also quasi... Hab den Begriff Hip-Hop gab es sowieso noch nicht damals, aber mit der ganzen Szenerie hatte ich, also gab es ja noch gar nicht für mich. Und es gab dann Szene-Magazin, das Ultimo in Kiel. Wer hat das Graffiti an der Ostseehalle gemacht? Das war also nicht strafrechtlich, ne? Das war irgendwie klar. Also es war irgendwie klar, so wie es gemacht wurde. Ich bin dann dahin und er gesagt, hat er noch nie gesehen in Deutschland und ob ich ihm was erzählen könnte über Graffiti. Weil er war in New York und hat die ganzen U-Bahn und dann habe ich die U-Bahn gesehen und gesagt, um Gottes Willen, was ist das denn? Also und dann da habe auch ich das Wort Graffiti zum ersten Mal gehört und bin quasi in die Bücherläden, habe unter G geguckt. Graffiti und dann kam das alles, ne? Rap, ja, Breakdance, Hip-Hop und so bin ich dazu gekommen. Also.
Aber was hat dir daran so gefallen oder was hat dich motiviert zu sagen, boah, ich will da irgendwie jetzt auch mitmischen als Rapper?
Naja, das ist ja schon klar. Also ich wollte ja schon quasi in dieser Nacht was Besonderes machen, ne? Also der Reiz, quasi was zu machen, was vielleicht auch ja nicht ganz legal war. Okay, darum hatte ich mir keine Gedanken. Aber ich wollte was Besonderes machen. Ich wollte nicht zwischen 2000 Fans da stehen irgendwie und meinem Idol da irgendwie nichts sagen. Und ja, habe das gemacht und das war so ein Gefühl, ne? Das war ein Gefühl, was ich einfach wieder haben wollte. Und ich bin ja als Graffiti-Sprüherin unterwegs gewesen. Also die erste Zeit. Daher kommt auch der Name Cora. Ist ja nicht mein bürgerlicher Name. Das war also unsere Graffiti-Gang. Und da dieser Name ja schon überall verbreitet war, also überall getaggt war, habe ich den als Rapperin einfach übernommen.
Okay, chillig. Wie war das bei dir?
Also du meinst ja gerade, du bist durch Graffiti zum Rap gekommen. Ich würde sagen, ich bin über Haftbefehl zum Rap gekommen. Also ich habe davor auch schon Hip-Hop gehört, aber tatsächlich, als so in der 5. Klasse war, ist Haftbefehl das Album Aslak Stereotyp rausgekommen. Da gab es diesen einen Song, gestern Gallus, heute Charts. Wie ein paar von euch wissen, ich bin in Gallus aufgewachsen und zwar unsere Hymne. Und ich habe jedes einzelne Wort auswendig gelernt, damals bei YouTube mit so Karaoke-Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war krass. Ja, dann, meine Mama sitzt auch hier. Die hat mir dann Deutschrap-Verbot gegeben, weil Deutschrap zu sexistisch war. Zu der Zeit, teilweise heute immer noch. Ja, und dann, ich weiß nicht so, ich habe immer danach immer Deutschrap, vor allem aus Frankfurt, gehört und ich glaube, dadurch ist die Liebe einfach dazu gekommen. Ich habe davor auch geschrieben, nie auf Beats oder so, immer so Geschichten oder Gedichte oder sonst was, aber ich glaube, es war nur so eine Frage der Zeit, weil ich habe eh schon, die Hälfte meines Wortschatzes war davor eh irgendwelche Deutschrap-Lines von irgendwelchen anderen Rappern so. Und ja.
Darf sie jetzt Deutschrap?
Ja, sie ist froh, dass ich nicht mehr zu Hause wohne, sag ich immer so.
Okay. Aber wie kam dann, du hast es ja eigentlich schon beschrieben, aber wie kam dann so dieser Sprung zu, man ist Fan und hört das so, man will das wirklich auch selber machen? Und vor allem, gab es doch irgendwelche Bedingungen dafür oder konnte man das einfach machen, sagen, hey, ich will auch rappen, hier ist ein Mikro, irgendein Freebeat, ich mache das jetzt einfach. Also wie kann man sich das vorstellen?
Ich war von Anfang an kein Fan. Also ich habe es gehört und habe es selbst machen wollen. Also ich habe es auswendig gelernt, um es alleine ohne das machen zu können. Also das war von Anfang an klar irgendwie. Also ich wollte aktiv sein. Ich wollte kreativ sein, ich wollte es machen. Ich wollte es nicht konsumieren, ich wollte es machen.
Aber das ging einfach? Also wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Es ging durch Kopiererei. Ne? Wir haben kopiert, das ist heute nicht mehr so. Wir haben damals wirklich die USA kopiert. Na, das ging gar nicht anders. Wir haben ja auch alle auf Englisch gerappt. Das war absurd, der Gedanke, auf Deutsch zu rappen. Das kam erst viel später. Ne? Wir haben die Texte abgeschrieben, haben versucht, den Flow zu verstehen und haben es mitgerappt. Und dann du brauchtest eine gewisse Selbstsicherheit irgendwie ja erstmal, um selber sowas schreiben zu können. Und das ist dann einfach entstanden. Ne? Aber dass man es selber machen muss, das war klar. Also das war für mich von vornherein völlig klar. Mhm.
Wie war das bei dir?
Also ich würde sagen, es war bei mir gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern tatsächlich einfach die Umstände. Und zwar kam ja die Corona-Pandemie und mir war ziemlich langweilig. Und Freunde von mir haben schon vorher gerappt, aber es waren jetzt auch nicht so, also eher so erweiterter Freundeskreis. Und ich habe einfach aus Jux und Dollerei von Capital Bra damals einen Track umgeschrieben und habe den so auf meine Art und Weise mäßig gerappt, komplett auch Flow gebeitet, alles drum und dran. Und dann habe ich das so meiner so Freunden von mir gezeigt und dann haben die mich mit den Jungs connected, die gerappt haben. Und die hatten schon alles da, Kleiderschrank, wo man aufnehmen konnte, also Mike, alles drum und dran. Und das war das dann... Das war so, komm doch vorbei und dann haben wir richtig spontan was gemacht, aber so, dass ich jetzt gedacht habe, okay, ich rap jetzt wirklich, das kam tatsächlich, glaube ich, sogar noch nach meinem ersten Release. Also das war davor alles für mich so, ja, mal gucken, was, also so einfach Jux und Dollerei.
Und ich glaube, zu meiner Zeit, es gab gar nicht so diese Fanseite und diese Künstlerseite, die gab es noch gar nicht. Ich bin ja so die Jam-Generation und wenn du auf so einen Jam gegangen bist, es waren alles Akteure. Alles. Es gab keine Zuschauer. Jeder hat was selber gemacht und hat den anderen dann bei der anderen Disziplin zugeschaut. Ja, aber das ist so, glaube ich, ein großer Unterschied. Ja. Wir waren alle aktiv. Das machte gar keinen Sinn, dass... im Prinzip nur zu sehen oder zu hören, sondern man musste das schon selber auch machen.
Hm. Ja, klar, du hast auch mal irgendwann gesagt, so, man kannte auch jeden, der damals irgendwas mit Deutschrap zu tun hatte, weil die Szene ja auch noch so klein war. Ja. Heute ist das ja schon sehr ein Gefälle auch zwischen einer steht auf der Bühne in der Mercedes-Benz, bald Uber Eats Arena und rappt so vor.
Nein, ich hatte natürlich das Riesenglück in der Zeit. Dabei gewesen zu sein.
Okay, du hast ja gerade auch gesagt, eben, dass bei dir dieser Übergang über Graffiti und auch Breakdancen kam. Bei dir spielt ja Sport eine riesige Rolle und das sind ja alles so Themen, eben so Sport, Tanzen, Graffiti, alles immer so oft Sachen, worüber Leute dann zu Rap kommen oder umgekehrt. Also es bedingt sich ja auch oft. Also ich weiß zum Beispiel auch von vielen Menschen, die Rap machen, dass sie Kampfsport machen oder dass beim Kampfsport Rap gehört wird. Wie war das bei dir? Wie verbinden sich da so diese zwei Disziplinen bei dir?
Also ich glaube, wahrscheinlich habe ich schon früher über Deutschrap nachgedacht, also während Deutschrap über Kampfsport nachgedacht als umgekehrt, weil, keine Ahnung, es gibt ja auch so von Azad diese ganzen alten Frankfurt-Sachen, wo der ja auch immer über Kampfsport rappt und sowas. Das hat auf jeden Fall schon geprägt. Aber ich wollte früher immer Hip-Hop tanzen, wie meine Großschwester. Aber ich war nicht diszipliniert genug, immer ins Training zu gehen, weil das war in Sossenheim, das hat voll lang gedauert von mir zu Hause. Deswegen, ich glaube, das waren eigentlich zwei, für mich komplett zwei unterschiedliche Dinge. Und auch als ich mit Kampfsport angefangen habe, habe ich voll lang gar nicht gerappt, sondern das war eher die beiden Gemeinsamkeiten, die ich jetzt im Nachhinein dazu finde, sind halt, dass es, glaube ich, beides einfach Sachen sind, die ich immer machen wollte oder mich fasziniert haben, aber ich mir nicht so zugetraut habe, einfach weil es männerdominierte Szenen sind und weil ich Angst davor hatte, nicht ernst genommen zu werden. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine jetzt durch das andere gekommen ist.
Okay. Gab es bei euch denn sonst Gründe noch, das zu machen? Also du meintest, es hat sich bei dir natürlich ergeben, es gab eigentlich gar keine andere Option. Bei dir war es eher aus so einer Langeweile heraus, aber auch aus jahrelangem Interesse. Aber weil wir ja auch eben auch in dieser Ausstellung, da geht es ja auch um so einen sozialen und auch politischen Impact von Rap, frage ich mich, ob das auch eine Rolle gespielt hat. Also wolltet ihr irgendwas darüber hinaus vermitteln? Also Rap ist ja klar, ne, war ja immer auch eine Protestmusik auch. Oder eine Antwort auf Missstände, wie auch immer. Hatte das bei euch diese Komponente, dass ihr sagen wolltet, okay, ich will auch irgendwas darüber hinaus bewirken oder ausdrücken? Wie war das bei dir, Cora?
Bei mir war es so, dass ich was machen wollte, was keiner versteht. Ja, was keiner checkt. Ich wollte dieses kleine, spezielle, heimliche, irgendwie so nur meins. Ich bin ja auch ganz lange alleine unterwegs gewesen. Na, also ich kannte wirklich niemanden. Ich glaube, das ging über anderthalb Jahre und das ist eine sehr, sehr lange Zeit, wenn du 14 bist oder 13, ist das eine sehr lange Zeit, bis ich überhaupt den ersten Gleichgesinnten getroffen habe. Es gab für mich gar niemanden außer mir in Deutschland, für mich in meinem Kopf. Na, natürlich gab's die. Aber den ersten habe, und das war dann Swift Rock, den ich an der Bushaltestelle sitzen gesehen habe, und der war angezogen wie ich. Und wir haben uns angeguckt und er hat mich angeguckt und ich ihn, und wir konnten das beide gar nicht glauben. Und ja, wir hatten uns abgeguckt aus den Büchern der Amis. Es gab keine Superstars, ne? Oder die Spider, die Superstars nennt man, die Schuhe, die Adidas-Schuhe, die oben, die unten breit sind, die man breit binden kann, ne? Die haben wir uns aufgeschnitten, ne? Und haben uns diese Fat Laces selber gebastelt, und er hatte die auch, ja, und das ja, und das war so unglaublich. Und um deine Frage zu beantworten, ich wollte was ganz klar, ich wollte was eigen, was keiner versteht, machen, was nur ich habe, was nur so meins ist. Und das war, glaube ich, für mich der größte Ansporn.
Okay, hat ja geklappt. Deutschrap haben ja jahrelang nicht so viele Menschen gecheckt.
Das, und ich weiß noch, als ich das erste Mal, da habe ich schon in Lübeck gewohnt, das muss mindestens 6-7 Jahre später gewesen sein, habe ich das erste Mal das Wort Hip-Hop in der Zeitung gelesen. Ich fand das nicht gut. Nein, ich fand das nicht gut. Das war so, hä? Wie jetzt? Das ist jetzt ein Wort, was jeder kennt? Ne? Das ist doch so unser Wort. Und nee, und von da an war das ein Genre, ein Musikgenre, ne, Hip-Hop. Und das fand ich nicht gut, das weiß ich noch, das Gefühl, ja.
Ja, das finde ich spannend, weil ich glaube, ich bin nicht ganz zwischen euch, aber nochmal eine Generation älter als du, also Generation ein paar Jahre älter als du. Deswegen, ich glaube, ich habe so ein bisschen von beiden mitgenommen, weil bei mir hat auch gar, also das hast du, glaube ich, auch mal erzählt, dass bei dir auch keiner Deutschrap so richtig cool fand, aber bei mir war es so, gar nicht cool, Deutschrap zu hören. Also wirklich, das ging, auch Ami-Rap war nicht ich cool.
Gemobbt, Alter. Gemobbt? Ja, die waren so diese, was hörst du, Deutschrap und so.
Geht aber gar, haben die Ami-Rap gehört?
Ja.
Okay, das meine ich. Bei mir war Rap generell kacke, wenn man das gemacht hat. Das war uncool. Das muss ich heute mal vorstellen, ne?
Gab's so eine Zeit?
Ja. Das gab's. Also zumindest in Bad Säcking, Baden-Württemberg, ja. Okay. Aber das gab's. Nee, ich glaube, das hat sich wirklich durchgezogen, so diese Zeit, wo ich mit Rap aufgewachsen bin.
Ja.
Dass es einfach uncool war und, also grundsätzlich. Und auch dieses so, man will Gleichgesinnte sehen, das hatte ich mit so Kleinigkeiten wie, ich habe mein Splash-Bändchen, was gestunken hat wie sonst was, einfach immer ein Jahr lang drangelassen, in der Hoffnung, jemand sieht das und sagt, hey, ich höre das auch. Ja. Das ist mir aber nie passiert, nicht einmal. Ich glaube, alle dachten einfach nur, eklig. aber wie war das denn bei dir, Ojilu? Hattest du denn eben darüber hinaus so irgendeine andere Motivation zu sagen, hey, ich will auch irgendwas vielleicht bewirken, verändern mit dem, was ich mache?
Also, ich hatte meinen ersten Auftritt schon ein Jahr, bevor ich überhaupt Musik released habe. Und zwar auch, weil die Jungs, mit denen ich halt im Kleiderschrank gerappt habe, dann mich gefragt haben, ob ich auch Bock habe, mit denen auf die Bühne zu gehen. Und es war für mich natürlich voll krass, weil die hatten schon, für mich waren das die Rapper aus Frankfurt, so, das, also keine Ahnung, und sind sie immer noch, aber dass die mich fragen, hast du Bock mit auf die Bühne zu kommen, war für mich voll die Ehre. Ich war richtig aufgeregt, ich weiß noch, und dann stand ich da auf der Bühne und ich hatte die ganze Zeit Angst, meinen Text zu vergessen. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe zu rappen, habe ich halt gemerkt, dass sich im Publikum voll was verändert hat. Und zwar, dass alle Frauen und Flinter krass abgegangen sind. Und noch mal mehr als bei meinen männlichen Kollegen, sag ich mal, auf der Bühne. Und das wahrscheinlich nicht, weil ich besser rappen kann als die. Zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall. Jetzt immer noch, keine Ahnung, will ich nicht drüber urteilen. Aber vor allem einfach, weil ich eine Frau bin. Und ich glaube, weil das so was Krasses im Publikum bewirkt hat, hat das auch was mit mir gemacht. Weil danach bin ich von der Bühne gegangen und war so, boah, ich habe eigentlich einfach mal Bock, einen Song nur für die Ladies zu machen. Für genau die Ladies, die unten standen. Und dann habe ich so eine Strandsattler geschrieben. Und ich glaube schon, dass diese Erfahrung für mich was war, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich, die mir selber so wenig zutraut, in dieser ganzen Sache so einen Zuspruch darin bekommt und so viele Frauen sich davon empowered fühlen, dann muss das wichtig sein, so, dass ich das weitermache.
Mhm. Ja. Cora, bei dir war das ja voll der Genau, du hattest ja an sich einen ähnlichen Effekt, nur dass es bei dir komplett unbewusst passiert ist. Also du hast mal ein Interview für MC gegeben, glaube ich, für ein, zwei Jahre. Da meintest du, dir war gar nicht bewusst, dass du irgendwas bewegst zu dem Zeitpunkt, oder? Also zum Beispiel für Frauen.
Nee, es war nicht so ein Thema damals. Also ich muss sagen, Frauen hatten es leichter, glaube ich, zu meiner Zeit, viel leichter als später, als jetzt heute, glaube ich. Oder du sagst, es gab eine Zeit, die noch sehr viel schlimmer war. Eine sexistische, ja klar, gab es die. Ich glaube, dass es jetzt wieder viel besser ist, viel stärker ist. Aber zu meiner Zeit, glaube ich, war es, ich war noch diese, alle Frauen hatten dicke Downjacken an. Ne? Das war so diese ganze, Frauen haben sich nicht weiblich angezogen zu der Zeit, als ich angefangen habe mit Rap. Es gab keinen Unterschied unter diesen Klamotten und unter alledem. Ne? Doch, darunter natürlich dann schon. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Das hat sich dann alles erst geändert, als diese ganze Biggie, Puffy, Little Kim, Foxy Brown Geschichte kam. Da hat sich alles geändert, auch für mich. Davor war das eigentlich gar nicht das Thema. Mhm. Für mich fing es da erst an, komisch zu werden.
Ja, ich glaube auch, ich habe diese Kitty Cat bis Sixten Phase war, glaube ich, die schlimmste Deutschrap-Phase für Frauen überhaupt. Also dieser Zeitraum von 10 Jahren ist, glaube ich, nochmal ganz besonders zu betrachten. Genau. Jetzt nochmal ganz kurz, um auf eure Themen auch einzugehen. Ihr müsst auf jeden Fall Hausaufgaben machen, falls ihr die Musik von den beiden nicht kennt, hört auf jeden Fall gleich nochmal rein auf dem Nachhauseweg. Aber vielleicht könnt ihr es trotzdem nochmal kurz sagen, einfach was für Themen behandelt ihr oder behandelt ihr denn? Was war euch denn wirklich inhaltlich wichtig? Blue, du vielleicht zuerst?
Also ich würde sagen, es hat sich bei mir tatsächlich auch so ein bisschen verändert. Also zu dem, was jetzt gerade online ist, zu dem, was vielleicht jetzt auch in Zukunft rauskommt oder auch wie ich jetzt gerade in Sessions rangehe. Ich glaube, am Anfang war es mir voll wichtig, erstmal so zu zeigen, alle, hier kommt die nächste Frankfurter Rotzgöre, sage ich mal. Und ich lasse mir nichts sagen, ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten und ich bin genau so ein Prollo und Macker, wie ich bin und genau so den, das wollte ich nach außen zeigen. Und ich glaube, das war cool, aber die Geschichte erzählt sich ja relativ schnell für mich auch selber aus und ich habe dann auch selber gemerkt, also die meisten Leute oder bei mir hat sich ja im letzten halben Jahr, vor allem seit meinem Release Piken Hisch, voll viel verändert und danach wurde ich öfter erkannt und ich hatte das Gefühl, ich war immer so ein bisschen dieses Frankfurter Cool Kid in den Augen der Leuten, aber in echt in Frankfurt war ich nie ein Frankfurter Cool Kid. Ich war immer eigentlich eher so eine, die von den Cool Kids so ein bisschen angeguckt wurde, weil ich halt so laut und so viel Scheiße gelabert habe. Und ich glaube, das hat bei mir halt einen Prozess so zum Denken nochmal angeregt, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte mich auch nochmal doch mit anderen Themen beschäftigen. Ich hatte auch davor immer wieder kritische Lines gegenüber Nazis und Mackern und Polizisten und Polizeigewalt und sowas, aber ich glaube, ich erlaube mir mehr jetzt inzwischen in Musik mehr von mir zu erzählen und einfach mehr von mir preiszugeben und auch meine inneren Struggles preiszugeben und auch noch mal ein bisschen mehr darauf einzugehen, was bedeutet denn, inwiefern verändert denn das Stadtbild auch mich, wenn überall nur noch Yuppies leben, wenn die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, in meiner Straße aus ihren Wohnungen gekickt werden und da die Mieten nicht mehr bezahlen können. So. Und ich glaube, das ist mir inzwischen viel, viel wichtiger, das nochmal dem mehr Platz zu geben einfach und nicht mehr nur Prollo Macker-Rap zu machen, auch wenn ich das auch liebe.
Nee, also so, was du sagst, ne, dieses von sich erzählen und diese Protesten, da kommt Rap her, ne? Das ist diese Battle Rhymes einfach, ne? Das, als ich anfing damals zu rappen, war Rap auch nicht so politisch, ne? Das kam ja auch erst mit Public Enemy so sehr. Es war vorher eher so ein Braggen, also so eine Angeberei, ja, oder halt Party-Rap, ne? Ich bin zum Beispiel so, dass ich mich nicht hinsetzen kann und über ein Thema schreiben. Bei mir kommen die Themen während des Schreibens. Mhm. Ne? Es kann ich anders gar nicht. Also ich mache mir keine Gedanken, oh, darüber möchte ich was schreiben und schreibe darüber. Das habe ich noch nie gemacht. Es entsteht alles im Prozess.
Okay, wenn wir noch so über zum Beispiel Einflüsse sprechen, was ja auch immer wichtig ist, und wir sind hier im Rahmen einer Ausstellung und wir haben ja schon so ein paar Sachen genannt, die ja einfach für die gesamte Kultur sehr wichtig waren oder auch schon Namen genannt. Was würdet ihr denn als so wichtige Meilensteine, die euch beeinflusst haben, in eure eigene Hip-Hop-Ausstellung packen, wenn ihr euch das aussuchen könntet? Was war wichtig für euch? Wo sagt ihr, diese Künstlerin, dieser Künstler, dieses Ereignis, dieses Album, das war so wichtig, das würde ich in ein Museum packen, für euch persönlich. Cora, willst du vielleicht anfangen?
Also für mich, mein Idol war Roxanne Shanté. Mhm. Also wer mich kennt, weiß das auch. Und die Szene war ja so klein damals, es war jede Platte wichtig. Ja, es war alles wichtig und es war alles grandios und toll. Und es hat mich alles beeinflusst. Ne? Alles, was natürlich, also das waren die Anfänge. Später hat mich natürlich Advanced Chemistry zum Deutschrappen gebracht. Das war mein Einfluss, Deutsch zu rappen. Als die Deutsch gerappt haben, habe ich nur gesagt, scheiße, ich kann nicht mehr, das geht, man kann nicht mehr Englisch rappen danach. Das geht, nein, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Und um Gottes Willen, wie soll ich denn Deutsch rappen? Ja, das war so wirklich ganz schwierig, aber es musste sein. Es wäre absurd gewesen, weiter Englisch zu rappen nach Advanced Chemistry. Also das war aber so viel wichtig, so viele Einflüsse. So eine Ausstellung, sagst du, für mich wäre wichtig, die Kultur darzustellen. Na, Hip-Hop-Kultur wäre für mich immer alle Elemente darzustellen in gleicher Größe. Das muss immer wieder und immer wieder klar gemacht werden. Wenn man von Hip-Hop spricht, muss man alles nennen, was dazu gehört. Sonst ist es Rap-Musik. Das ist das Wichtigste, finde ich.
Was würdest du von dir selber reinpacken? Was denkst du, hatte so einen richtigen Impact auf andere Menschen?
Ich habe ja nicht so viel gemacht, alles. Also das ist ja, ich habe ja nicht viel gemacht. Ne? Also natürlich, ich habe eine Platte gemacht, die. Also ich meine, was meinst du? Was würde ich von mir reinpacken?
Vielleicht diese Wand, die du bemalt hast.
Das ja, wäre krass. Beispiel. Die Schuhe, die Laces.
Ja, die stehen ja, aber die stehen ja alle schon im Museum. Okay. Also das
stehen
das,
die schon?
Ja, es, ja.
Krass, welche ja.
Aber nicht in dem hier?
Nein, nicht in dem hier, aber es gab schon viele Hip-Hop-Ausstellungen, okay, wo mein ganzes Outfit aus Schlüsselkind oder auch die Superstars, von denen ich vorhin gesprochen habe, standen und, ja, standen. Es ist ja immer temporär, es ist ja immer, sind ja immer Zeitausstellungen.
Gibt es
die ich dann immer wieder zurückbekomme und immer wieder weiterschicke.
Gibt es das babyblaue Cora Eding?
Das babyblaue
Cora Eding. Kann man dir das abkaufen? Oder?
Nein, nein.
Okay. Lou, wie sieht das bei dir aus? Was hast du für so außer Haftbefehl? Den darfst du jetzt ausnahmsweise nicht nennen.
Chill und ab. Okay.
Hey, kann es sein, dass du aus Frankfurt kommst?
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, das ist ja jetzt nicht Rap, aber es ist trotzdem Hip-Hop, sind so diese, also was für mich auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil ist, waren so diese ganzen alten Christina Aguilera Songs, Lil' Kim, Fergie und so, diese The Dutchness Album habe ich auf jeden Fall auch voll viel mit meiner Schwester gehört. Das würde ich sagen, ist so ein Stein. Dann der zweite ist der, den ich nicht sagen darf. Dann ist noch was mit Frankfurt bezogen, darf ich das sagen oder nicht? Okay. Tatsächlich, als ich damals meine inzwischen gute Schwester Liz auf Instagram damals gesehen habe und da hatte sie auch noch gar nichts released und da hat sie nur so ein paar Reels offen und das war für mich echt so ein Moment, wo ich so war, so boah, okay, jetzt kommt hier eine Frankfurterin, die brutal rappen kann, die aggressiv rappt, die für mich nochmal andere Attitude als ever hatte, weil sie doch nochmal irgendwie eine andere Geschichte erzählt. Und das war, glaube ich, schon ein, also für mich einfach ein super empowernder Move, wo ich gesagt habe, boah, Alter, jetzt ist Deutschrap gerettet so mäßig. Ja, safe. Also das wären meine drei Meilensteine.
Du hast ja noch nicht so viel veröffentlicht, aber gibt es denn auch so ein Ziel oder einen Wunsch für die Zukunft, wo du sagst, boah, das möchte ich gerne erreichen und das ist so nice, das wird bestimmt mal in The Culture 2.0 hängen?
Also tatsächlich, ich habe ja eine eigene Veranstaltungsreihe, Nice Chicks mit High Kicks heißt die. Und die hat jetzt zwei Veranstaltungen und das ist so, die Idee davon ist eben, junge Künstlerinnen, also Rapperinnen zusammenzubringen und vor allem, dass wir halt alle uns auch mal auf einem Event kennenlernen, weil voll oft ist es ja leider immer noch in Bookings, dass nur die eine oder die andere gebucht wird, weil dann ist das Female Line-Up schon abgedeckt. Wenn man eine gebucht hat, dann braucht man nicht noch eine oder sonst was. Und das ist mir halt einfach, merke einfach, es macht mega Bock, mit Frauen zusammenzuarbeiten, gerade auch im Hip-Hop und sich untereinander zu connecten, so eine Sisterhood darin so zu gründen, ist für mich auf jeden Fall ein Ziel, was ich weiter anstrebe und was bis jetzt mega aufgeht. Ich bin übertrieben happy, wie das läuft und ich denke, ich hoffe, es wird noch größer und irgendwann spielt Cora eh bei mir auch.
Inwiefern, bei dir kenne ich wahrscheinlich die Antwort schon, aber inwiefern war der Ort des Schaffens, also bei dir, du bist ja in Kiel geboren, dann nach Heidelberg, inwiefern waren denn diese Ortschaften auch wichtig? Du meintest, eigentlich war eh alles connected, weil es so klein war, aber ja, inwiefern würdest du sagen, war es auch wichtig, zum Beispiel in Heidelberg als Ort auch zu sein? Hat man da sich so krass dann Heidelberg zugehörig gefühlt? War das dann so eine Heidelberg-Rhein-Main-Connection? Also war es wichtig, wo man ist oder war das egal damals?
Für mich, für mein Schaffen war das egal. Ich habe eigentlich, glaube ich, alle Songs bei meiner Mama auf dem Sofa geschrieben. Also, oder im Zug. Wir waren ja immer, oder ich war immer mit dem Tramper-Ticket im Zug unterwegs. Im Zug ganz viel geschrieben und später auch beim Autofahren, also im Kopf ganz viel geschrieben. Also das war jetzt nicht an der Stadt, also von der Stadt abhängig, nein.
Okay. Und wie wichtig ist Frankfurt?
Eigentlich gar nicht wichtig, wenn ich nur drüber nachdenke.
Ich meine, Kleiderschränke zum Aufnehmen gibt es theoretisch überall.
Voll. Aber in Frankfurt nimmt sich am besten im Kleiderschrank auf. Aber tatsächlich zum Beispiel jetzt auch fast alle meine, also die meisten meiner Tracks jetzt auf der kommenden Tracks, die sind fast alle in Berlin entstanden oder in Köln. Aber ja, Frankfurt für den Anfang hat es mir sehr, sehr viel geholfen, hier connected zu sein.
Natürlich haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet und das bietet sich ja jetzt auch an, klar über das Thema Frauen im Rap zu sprechen. Wir sind drei Frauen im Rap auf einer Bühne. Und eine Sache, die mir jetzt ja auch seit 10 Jahren, wo ich das jetzt auch mache, immer wieder aufgefallen ist, wie so dieser Begriff Feminismus immer wieder verschieden gesehen wird von unterschiedlichsten Leuten. Teilweise komplett abgelehnt, also unabhängig auch von Geschlecht, teilweise total auch als Marketing-Tool verwendet. Also das wird in jeglicher Hinsicht irgendwie verwendet in den letzten 30, 40 Jahren. Und interessant finde ich auch, dass es Leute gibt, die an sich super feministische Ansichten haben, aber sich vielleicht niemals so nennen würden. Also da kann man ganz, ganz viel zu sagen. Aber eine Sache habe ich letztens gefunden zu dir, Cora, und zwar ein Artikel aus dem Jahr 2005 in der Taz. Da stand, kam bla bla bla, besonders als sich ein erfahrener Hip-Hop-Veteran in die Diskussion einmischte. Er behauptete, seine Beziehung zu Cora E. sei an ihrem Feminismus-Quatsch gescheitert. Ich weiß nicht mehr, um wen es da ging, aber mir ist halt...
Was?
Ja. Irgendjemand meinte, die Beziehung zu dir sei an deinem Feminismus-Quatsch gescheitert. Taz 2005.
Ein Artikel. Beziehung zu mir, den muss ich ja kennen. Okay.
Also dich kenne ich ihn nicht, er scheint nicht so wichtig gewesen zu sein. Aber deswegen frage ich mich, welcher Feminismus-Quatsch war denn damals gemeint? Was
keine Ahnung. Okay. Also ich glaube, ich halte mich wirklich zurück mit dem Thema mittlerweile. Ich kann immer nur von mir sprechen. Ich kann immer nur sagen, ich habe diesen Sexismus nicht erlebt. Vielleicht, weil ich blind bin oder zu ignorant war oder zu keine Ahnung was. Ich habe es nicht erlebt. Ich hatte nie Nachteile in Sachen Rap, weil ich eine Frau bin. Das ist einfach eine Tatsache. Aber ich spreche keiner Frau ab, dass sie das nicht hatte. Ja, und dass es das gibt, das weiß ich, ja, das weiß ich auch. Nur ich selber habe das nie gespürt oder erlebt. Das ist, und deswegen, also ich bin sicherlich alles andere als eine Feministin. Deswegen weiß ich nicht, was das ist. Also ich habe keine Ahnung.
Aber gerade deswegen frage ich, anscheinend bist du ja trotzdem, wie gesagt, ob man den Begriff jetzt für sich verwenden will oder nicht, anscheinend ja trotzdem irgendwo angeeckt. Sodass
naja, wahrscheinlich der MC ist weiblich, der aber ja genau das antifeministisch ist. Im Prinzip ist der Song und der MC ist weiblich antifeministisch.
Inwiefern?
Ich sage da in diesem Song, Mädel, mach es einfach. Ja, dir steht nichts im Wege. Du bist nicht schlechter, du bist nicht schwächer. Du kannst das genau wie alle anderen. Ne? Und es wäre eigentlich nur faul zu sagen, oh, aber oder ne, oder schwach, oder nicht schwach, aber falsch zu sagen, ich kann das aber nicht. Und das ist schwieriger für mich als Mädchen, weil ich glaube nicht, dass es so ist. Aber wie gesagt, das Thema ist schwierig. Ja, ich komme aus einer anderen Zeit. Ich komme wirklich, was Hip-Hop angeht, aus einer anderen Zeit und red mit ihr drüber. Ich halte mich da wirklich lieber zurück.
Was mich aber trotzdem so interessiert, ist natürlich nur ein Gedankenspiel, wir wissen es ja nicht. Aber was wäre denn, wenn so eine komplette, in Anführungszeichen, so Tussi damals, die gab es ja nicht, ne? Du meintest ja breite Jacken und all sowas.
Ja.
Denkst du, sowas hätte damals irgendwie geklappt?
Es hat dann ja geklappt. Mhm. Natürlich. Es hat geklappt, als genau dieser Umschwung kam. Und die waren krasse Rapperinnen und wurden auch respektiert. Ja, Little Kim und Foxy Brown.
Aber in Deutschland.
In Deutschland. Muss ich kurz nachdenken. Was ist jetzt genau die Frage? Ob es eine Tussi kam, ob genau, das weil, geklappt hätte?
Genau, weil du meinst ja, dass ihr euch einfach, ihr wart gleich, ne? Ihr wart so die Typen, auch vom Aussehen, vom Rap-Stil und alles. Und ich frage mich, ob es irgendwie möglich gewesen wäre. Wie gesagt, das ist ja nur eine Rumfantasie, wir werden es nie rausfinden. Dass damals schon so jemand, die aussieht wie, sagen wir, eine Shirin David oder so, ob das geklappt hätte.
Zu meiner Zeit nicht, weil wir haben uns so unglaublich über die Klamotten definiert. Das war so wichtig, das ist heute überhaupt nicht mehr wichtig. Das war so ein, du musstest auch aussehen wie ein Hip-Hopper, um Rap machen, um ernst genommen zu werden. Ich glaube, daran hätte es gescheitert. Es hätte auch kein männlicher Rapper mit Ohrringen kommen können und ernst genommen werden können zu der Zeit. Es war einfach eine andere Zeit. Mhm.
Wie nimmst du das wahr? Wir haben ja gerade schon drüber geredet, die ganz schlimme Phase, Kitty Cat bis Sixten haben wir alle überstanden. ja, danke dafür, falls Sie das hören sollten, für euren Dienst. Wie nimmst du das jetzt heute wahr, als Person, die erst seit ein paar Jahren rappt, aber eigentlich schon länger Fan ist? Also an sich bist du ja auch ein bisschen länger von außen zumindest dabei.
Also in erster Linie möchte ich sagen, ich bin Feministin. und ich finde es auch, also ich finde es voll krass, weil man wird ja, also ich werde ja in jedem Interview, rede ich ja über Feminismus, aber nicht weil ich darüber reden möchte, sondern weil die Fragen dazu gestellt werden, ey, kein Ding, ich nimmst du nicht übel. aber weißt du, lieber werde ich von dir davon gefragt, als von so einem Achim von keine Ahnung, was für ein Magazine. Und dann musst du ihm noch erklären, alle Krise. Auf jeden Fall. Aber ich finde es halt voll wichtig, weil ich finde, Feminismus hat halt immer so ein Ding von so, das hat dann immer voll viele Leute so einen bitteren Beigeschmack oder Frauen wollen sich dann nicht als Feminist oder gerade Künstlerinnen wollen sich nicht als Feministin definieren, weil sie dann Angst haben, eben in genau so eine Schublade gesteckt zu werden oder dann nur noch darüber zu reden oder reden zu müssen. Und ich glaube aber, also ich sehe Feminismus vor allem als einen politischen Kampfbegriff für Gleichberechtigung tatsächlich und für Gleichberechtigung zwischen Frau, Mann und allem, was dazwischen oder daneben oder sonst was ist. Und deswegen ist es mir einfach wichtig für mich, also das ist meine Definition, genauso wie du sagst, ey, ich kann nur für mich reden, kann ich jetzt nicht sagen, für alle Leute bedeutet Feminismus dasselbe, aber das ist meine Definition dafür und deswegen kann ich sagen, ich bin stolz Feministin und ja, was heutzutage ich weiß nicht, es hat sich schon auf jeden Fall, glaube ich, einige, oder es hat sich todesviel verändert, seitdem du am Start warst. Und es ist halt schwierig. Ich glaube, man muss es... Es gibt halt eben diese ganze Breite von irgendwie einer Schwester Eva, die Sexarbeiterin ist, zu einer Shirin David, die voll viel auf Body achtet, zu einer Zazu, die krasseste Underground-Rapperin aus Köln ist und nur mit Maske rappt und sagt, Digga, ich zeig mich vor keinem von euch, weil mir ist scheißegal. Es muss euch scheißegal sein, wie ich aussehe. Hauptsache, meine Stimme überzeugt euch. Und ich finde, jede davon hat ihren Platz an diesem Tisch verdient. Es gab viel zu lange eben viel zu wenig Platz für Frauen im Rap-Business, meiner Meinung nach. Und genauso wie es ein Luciano oder ein Young Horn gibt, kann es doch eine Shirin David und eine Zazu geben oder eine Shirin David und eine OG Lu geben oder keine Ahnung was. Und ich finde, ja, wir müssen einfach den Tisch öffnen. Mhm. Ich küsse doch euer Herz.
Ich frage mich aber trotzdem, woher bei dir diese Selbstverständlichkeit kommt, weil eben ich habe auch so ein paar Phasen mitgemacht und ich weiß noch, ganz am Anfang war das so, ich musste wirklich allen sagen, ja, ich sehe mich zwar als Feministin, aber ich musste allen so die Vorteile davon
aber
so erklären.
Aber ich rasiere meine Beinhaare.
Auf den. Oder ich muss halt wirklich sagen so, hey, aber guck mal, ihr profitiert ja auch davon, ihr dürft dann heulen. Also so wirklich ganz, ja so, ich musste sehr basic immer Leuten das erklären, was für Vorteile es für alle Menschen hat, damit ich diesen Begriff irgendwie überhaupt reinwerfen durfte. Also wie gesagt, ich habe auch Verständnis für eben auch zum Beispiel...
Ich möchte noch eins sagen. Mhm. Dieses Ganze, wenn ich von Feminist, ich rede immer nur vom Rap und zu meiner Zeit. Ja, dass Feminismus absolut notwendig und eine gute Sache ist, das ist eine ganz andere Sache, also ein ganz anderes Thema. Ne? Das darf man nicht irgendwie bei mir vermischen, bitte. Da bitte ich drum, ja. Das ist wichtig, ja.
Ja, 100 Pro. Ja, nee, wir beziehen uns gerade wirklich auch nur auf Rap. Auch bei mir eben, was ich gerade beschreibe, ist eine Erfahrung im Deutschrap. Journalismus und Co. Genau, und da hatte ich immer das Gefühl, ich muss das halt so umschreiben und halt darf dieses Wort nicht verwenden, weil eben Leute, die an sich feministische Einstellungen haben oder feministische Dinge tun, wollten einfach dieses Wort nicht hören. Also einfach irgendwie umgehen. Gleichberechtigung, Empowerment, alles okay, nur Feminismus war irgendwie mein Problem. Und bei dir frage ich mich eben, woher dieses Selbstverständnis kommt. Also bist du einfach, keine Ahnung, selbstbewusst aufgewachsen, in einem Umfeld gewesen, wo das cool war, wurde es dir von MusikerInnen vorgelebt, die das gemacht haben. Also für mich ist es zum Beispiel nicht selbstverständlich, dass man sich so hinstellt und sagt, hey, ich bin Feministin. Das war lange Zeit einfach nicht so.
Ja, es ist auf jeden Fall mein Umfeld. Also meine Eltern haben mich sehr politisch aufgezogen und ich war mit, keine Ahnung, 15 bin ich selber organisiert auf Demos gegangen und alles drum und dran. Wie gesagt, ich habe im besetzten Haus gewohnt und so mit Punkern und sowas, allem drum und dran, wie man es sich vorstellt. Ich weiß gar nicht, ob so viele Leute hier so Vorstellungen davon haben, aber...
Das habe ich auch übrigens.
Das lange auch?
Ja, das habe ich auch. Jawohl, Stark. Lange vor Hip-Hop.
Die Squatter unter sich. Die ist besetzt jetzt hier, gell? Wenn ihr denkt, ihr könnt ihr morgen Kaffee reinmachen, keine Chance. Jetzt werden nur noch feministische Panel-Talks gestartet.
Nein, es ist doch aber... Nein, ich meine doch aber auch, natürlich sind ganz viele Türen zu für Frauen in ganz vielen Bereichen. Aber es war doch im Rap nicht so. Das will ich nur damit sagen. Ja?
Ey, ich habe das Glück, tatsächlich einfach mit super vielen coolen Frauen umgeben zu sein, die sich alle selbstverständlich als Feministinnen bezeichnen. Und wir müssen gar nicht in meinem Freundeskreis darüber diskutieren, was hat jetzt Feminismus, ist es was dies, ist was das, sondern das ist ein Selbstverständnis, was sowohl die meisten Männer als auch alle Frauen so teilen in diesem Freundeskreis. Und dementsprechend, ich bin einfach blessed mit meinem Umfeld, was soll ich sagen. Deswegen kann ich auch so selbstbewusst hier stehen und es sagen.
Dann so ein Thema, was auch schwer ist, irgendwie zu besprechen, weil eben die deutsche Geschichte relativ jung ist. sind eben Themen wie Schönheitsideale, aber auch das Thema Alter tatsächlich. Auch das ist eher so ein bisschen so ein Rumfantasieren jetzt, weil wir haben nicht wirklich eine Rapperin, die quasi sehr alt angefangen hat. Zumindest ist mir keine bekannt, aber eben ist heutzutage gibt es ja eben diverse Konzepte wie Body Positivity, Body Neutrality. Es gibt Vorbilder aus den Staaten wie eine Missy Elliott, die 52 ist. Also ist jetzt nicht alt, aber halt für Rap-Verhältnisse. Heutzutage würden wahrscheinlich viele in der Musikindustrie sagen, was will eine 52-Jährige? Also wenn ich mir jetzt so irgendwelche A&Rs vorstelle. Heutzutage haben wir ja einen super Trend von wir samplen alle Anfang 2000er Songs. Also und mögen irgendwie so eine Nostalgie in der Musik. Also ich frage mich, ist jetzt gerade irgendwie die Zeit, wo sowas möglich wäre? Oder also könnte es so einen weiblichen Trettmann quasi geben? Also könnte man als Frau, die ein bestimmtes Alter hat, eine Rap-Karriere haben? Oder ist auch Jugend, weil das gleichzeitig mit Schönheit gekoppelt ist, immer noch so ein Riesenthema, dass man sagen kann, über all diese Themen reden schön und gut, aber das gilt vielleicht für eine Frau ab einem bestimmten Alter nicht. Auch das ist jetzt natürlich wieder nur ein Rumfantasieren. Also bei dir weiß ich ja, du hast zum Beispiel 2021 noch was released.
Ich werde auch demnächst noch was
released. Du wirst noch demnächst noch was
released. Okay.
Denkst du, das spielt Alter eine Rolle? Oder spielt das für dich eine Rolle? Hast du dir selber mal gedacht, so, boah, kommt das noch an oder so? Oder ist das gar nicht so?
Also ich habe, glaube ich, mal, und das ist 15 Jahre her oder 20, gab es einen YouTube-Kommentar, die soll ins Altersheim oder irgendwas. Ja, es ist so, das trifft, das ist scheiße, ja, also das ist uncool. Also ich frage mich das aber nicht, weil ich mache es einfach. Also ich bin da genauso ignorant vielleicht wie damals schon. Wenn ich was machen muss, dann muss ich das machen. Das war damals so und das ist heute so. Und wenn ich jetzt immer noch Lust habe, was aufzunehmen, dann mache ich das auch. Und es ist okay, wenn sich Leute dann an meinem Alter stören. Aber mich stört's dann in dem Moment nicht, wenn ich rappe. Also natürlich lese ich auch so Kommentare nicht. Ich lache da nicht drüber und denke mir, so ein Vollidiot. Es ist schon blöd, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist, wie es ist.
Okay, aber vielleicht nochmal zu den Releases 2021. Wie war das damals? Also hattest du das Gefühl, die Leute haben sich einfach gefreut, weil, hey, Coray hat mal wieder was rausgebracht.
Du meinst das mit Moses
jetzt?
Nein, das war durchweg positiv. Das war auch ein Thema, was passte zu unserem Alter. Natürlich können wir nicht kommen und irgendwie das machen, was du jetzt machst. Das ist so, es wäre, ja, oder ich habe, glaube ich, auch jetzt deine ersten Sachen gehört. Mhm. Natürlich wird das einfach nicht passen, ne? Das ist so, aber das ist ja auch gar nichts mehr, was ich machen will. Ne? Das ist, denke ich, kommt auf den Inhalt auch ein bisschen drauf an. Also, aber möglich ist alles. Ich denke, dass alles möglich ist.
Okay. Was ja auch nicht so selten passiert in so Geschichtsschreibungen, also Wissenschaft, Kunst, Musik, dass Frauen oft einfach nicht erwähnt werden, gerade die im Hintergrund Dinge machen. Zum Beispiel, keine Ahnung, die Frau von Einstein oder so, die seinen ganzen Kram gemacht hat, glaube ich. Genau. Hattest du da je das Gefühl, dass so in der Geschichtsschreibung da Leute auch mal einfach ausgelassen wurden, alleine eben zum Beispiel, weil sie eine Frau waren oder eher im Hintergrund agiert haben?
Bestimmt passiert, das weiß ich aber nicht. Also okay. Ich wüsste jetzt kein konkretes Beispiel für sowas, nein.
Okay, aber fühlst du dich so anerkannt von der Rap-Szene? Also wie vorhin schon gesagt, so Casper, Flair, alle möglichen haben ja Referenzen zu dir. Sie hat noch keine. ja, also Leute beziehen sich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit auf Schlüsselkind und samplen das und so. Also fühlst du dich anerkannt bis heute von der Rap-Szene allgemein? Also auch von der jüngeren Rap-Szene?
Ja, also ich glaube, dass ich nach wie vor, das ist, du kannst den meinen Namen gar nicht wegdenken aus der deutschen Rap-Geschichte. Also das ist gar nicht möglich, das ist einfach eine Tatsache. Also und ich fühle mich komplett anders. Also ich also was ich über mich lese, es ist immer Pionierin, es ist immer Begründerin, es ist immer nur positiv. Ja, natürlich gibt es die kleinen, aber es ist grundweg, habe ich so viel Liebe bekommen und bekomme ich immer noch. Also ich fühle, ja, ich fühle mich anerkannt.
Hast uns ja auch viel gebracht.
Ja.
Luis, was ist denn bei dir andersrum gefragt? Hast du irgendwelche so Vorbilder außer Haftbefehl, wo du sagst, die haben dir bestimmte Wege geebnet? Es müssen ja nicht mal jetzt Rapper sein. Es können ja auch, also von Mama zu sonst wer, kann ja jeder dabei sein, der sowas tut für einen.
Ich will erstmal noch kurz meinen Lieblings-YouTube-Kommentar erwähnen.
Ja, bitte.
Bei mir wurde geschrieben, ich bin die Paula, Frankfurter Crack Paula Hartmann. Ich bin gestorben, Alter, als ich das gehört habe. Das war zu geil, Alter. Das ist ja krank. Ich hab sogar einen Screenshot gemacht. Okay, so. Sorry. Ich musste das noch rauslassen, weil das war eben noch die ganze Zeit in meinem Kopf, als du geredet hast. Ja, also meine Mutter ist natürlich ein großes Vorbild für mich. Aber generell finde ich Mütter extrem beeindruckend, also wirklich so Geburt und sowas ist schon was Krasses. Shoutout an alle Mütter in diesem Raum, dass ihr das mitgemacht habt. Und ja, ansonsten tatsächlich auch Rap, aber also sowohl deutsch als auch englischsprachig sind für mich schon so Kendrick Lamar oder auch tatsächlich so OG Kimo krasse Vorbilder, was einfach nur Schreiben angeht, weil ich finde, dass die krass die das, einem die Möglichkeit geben, Songs zu hören und die Augen zuzumachen und dadurch einen inneren Film abzuspielen. Und sowas finde ich irgendwie beeindruckend, wenn Leute das mit Worten schaffen, egal ob es in Büchern ist oder eben auch in Musik, dass du dir Lyrics anhörst und einfach vor deinem inneren Auge einen Film abspielt. Das sind für mich krasse Vorbilder. Ja,
ja. Cool. Jetzt hast du den YouTube-Kommentar-Trigger in meinem Hirn aktiviert.
Was war dein schlimmster YouTube-Kommentar?
Ich wünschte, ich wüsste einen, aber es sind so viele.
Ey, bei mir ist auch schon so, war so schon so Chelo auf Anabolika und sowas. Also wirklich ganz krasse Sachen, ja.
Ja, aber deine ist wenigstens lustig. Ich meine, das regt mich am meisten auf, wenn die nicht mal kreativ sind beim Dissen. Also da bin ich, was das angeht, voll Hip-Hop. Oder? Also denk dir doch wenigstens was Cooles aus. Wenn du mich schon beleidigst, aber das machen die nicht. Bei mir steht nur sowas wie, ja, Miriam Bird, Wandi ist innerlich tot. Ja, weiß man auch. Ich hab einen Podcast über Depressionen. Naja. Okay.
Sofort.
Alles gut.
Aber ich fand es voll wichtig, was du eben nämlich gesagt hast, weil eigentlich bei mir ist es genauso, ich kann das voll unterstreichen. Es gibt voll viele, also auch Typen und so tatsächlich, die auch so Nachrichten schreiben von wegen Frauen wie du gehören geschlagen und alles drum und dran. Aber die meisten Sachen, also das meiste Feedback ist so positiv und so herzlich und dann scheiß auf die kleinen Fische.
Ja.
Also so, das ist wirklich schon, und das hat mich auch selber sehr überrascht zu sehen, auch wie ich innerhalb von Deutschrap aufgenommen wurde, mit was für offenen Armen. Also niemand ist mir niemand ist mir dumm gekommen in diesem ganzen Ding und ich dachte, ich hätte viel mehr Probleme.
Ja.
Also hätte ich nicht erwartet, dass es so easy peasy geht.
Und wenn, dann meistens ja auch nur im Internet.
Ja, voll.
Also ich stelle mir mal wirklich so ganz praktisch vor, wie die Person sich die Zeit nimmt, sich so in wahrscheinlich so einen hässlichen Gamingstuhl setzt, dann diesen Akt einfach, sich hinzusetzen, was reinzutippen und dann so noch so auf Punkt und Komma und alles zu achten und dann, ich hab jetzt beleidigt. Ich finde, das ist so cringe. Und seitdem ich mir das so wirklich praktisch vorstelle, bin ich auch so bei Kommentaren so, halt doch die Schnauze einfach.
Ja.
Aber ja.
Eins gegen eins würden die sich eh nicht trauen.
Ja, gegen dich halt eh nicht. Ne? Ich bin halt ein Lappen, aber gegen dich würde ich niemals was schreiben.
Ruf mich an, den Rücken drauf.
Ja, das tut mir auch echt leid. Das ist auch so ein Ding, was es ja bei mir auch nicht gab. Es gab ja gar kein YouTube. Ja, das ist so... also ich finde es schon hammerhart manchmal. Ich sage ja immer, ey, ich würde heute... Wenn ich jetzt noch mal, wie alt bist du, 25?
Ja, sagen wir mal 25.
Wenn ich glaube, oder wenn ich noch mal 20 wäre, mich würde das Ding nicht mehr so triggern. Ich würde das nicht mehr machen wollen. Also das ist, ich habe so viel Positives erlebt, so viel, ja, ich glaube, das würde es nicht noch mal geben für mich. Also das ist schon hart, was auch junge Leute, die das heute machen, da ohne Worte. Also
das ist schrecklich.
Schrecklich ist das. Es ist echt schrecklich, ja.
Damit dein Herr geht,
ich kann mir gar nicht vorstellen, was bei dir da drunter steht.
Das ist das willst du dir nicht vorstellen, wirklich.
Da musst du echt schon hart gesotten sein dann wahrscheinlich, ne, um das wegzustecken.
Ein oder andere Träne wurde schon verdrückt, sagen wir mal so.
Ich glaube, ich hatte mal einen Diss. Ich meine, du kannst dir wirklich auf YouTube Disses über mich an einer Hand abzählen. Es ist wirklich so. Es ist ja alles altes Zeug, ja. Und selbst das neue Zeug, es gibt keine Negativkommentare. Es gibt es einfach nicht. Und es gab mal ein Kommentar, und ich fand eigentlich, das war der geilste. Es sollte ein Diss-Kommentar sein, aber es war für mich der geilste. Die bitet ja übelst Rakim. Und wenn du in der Lage bist, jemanden an Rakim zu erinnern mit deutschem Rap, ist das fantastisch, ja? Er wollte mich aber dissen. Das war so mein schönster, also Kommentar-Augenblick auf YouTube. Aber ich glaube, außer das, was ich vorhin sagte, das war so ein spezieller blöder Rap-Part von mir, den ich auch tatsächlich gemacht habe. Gibt's keine Negativ-Kommentare. Unglaublich.
Ich hoffe, mir kommentiert auch mal jemand, die denkt auch, die ist Oprah Winfrey oder so.
Okay. Ich kann es machen, wenn du willst, nächste beitragen.
Fake-Account, aber sonst fällt's auf. Okay, vielleicht habt ihr mitbekommen, die letzten Tage ist so ein Post rumgegangen von James Blake, der ist jetzt kein Rapper, aber ein Musiker, der auch mit vielen Rappern zusammengearbeitet hat. Er hat, der ist überall rumgegangen. Jeder Musiker, dem ich folge, hat den irgendwie geteilt. Und zwar hat er sich über viele Dinge beschwert. Zum einen, dass Musiker mit ihrer Musik selber, also mit der reinen Musik, kaum noch Geld verdienen. Dass Labels nur noch darauf warten, dass man viral geht. Dass Musik synthetischer wird, weil es günstiger ist, auch schnell zu produzieren. Dass AI eh bald alles übernehmen wird. Und so weiter. Und vor allem, dass man als Musiker heutzutage einfach so Content Creator und Influencer irgendwie fast schon werden muss oder es erwartet wird von einem, dass man eben Content, der nicht Musik ist, produziert. Also es klingt schon alles sehr dystopisch, finde ich. Vieles davon ist ja auch schon eingetreten. Wie siehst du das? Also als Person, die ja eben erst seit der Corona-Pandemie Musik macht, Lu, merkst du auch so, boah, irgendwie ohne diese ganzen Dinge geht das so gar nicht? Also so wie du angefangen hast, irgendwie mit deinen Homies ein bisschen rumrappen, das alleine schon schwierig, wenn man auch gehört werden will?
Also ich glaube, ich habe großes Glück, weil so Instagram fällt mir richtig leicht. Ich habe auch schon Freunde und so, die immer sagen, so Digga, du musst mir gar nichts mehr erzählen, ich weiß schon alles über dich, über Instagram und sowas, teilst dein ganzes Leben mit. Ich denke schon, es gehört halt, oder ich weiß nicht, ob es mit dazu gehört, aber es macht Dinge leichter. Es gibt Künstlerinnen und Künstler im Deutschrap auch Newcomer oder Leute, die noch nicht so lange dabei sind, die teilen nicht so viel im Internet und die poppen trotzdem, weil die einfach krass sind. So. Ich glaube, mir fällt es einfach persönlich sehr leicht und ich habe viel Reichweite über Instagram bekommen, ich bekomme viel Feedback darüber und für mich ist es schon auch nochmal eine Möglichkeit, mich eben auch anders auszudrücken als nur als Musikerin, weil das ist eher sowas, worauf ich keinen Bock habe, nur als Rapperin dazustehen, sondern ich bin eben viel, viel mehr als, dass ich nur Musik mache. Ich habe ganz viele Hobbys und bin ein super kreativer Mensch, also warum sollte ich nur Rap mit Leuten teilen? Deswegen würde ich sagen, es muss nicht mit dazugehören, aber es kann Leuten in die Karten spielen und jedes Label in Gesprächen kommt, dir auf die Eierstücke und sagt, mach mal TikTok oder sonst was. So. Ja.
Cora, wie ist das jetzt bei deinen baldigen Releases?
Nee, ich habe nicht mal ein Instagram-Konto.
Also, gell, ich wollte dich markieren und dann habe ich gesehen, du hast gar kein Insta. Ich wollte schon chatten.
Ich habe dich aber gefunden.
Nee, das bin ich
das
nicht.
Das bist du nicht?
Nein, das bin ich nicht.
Ja, das bist du nicht.
Das war ich mal.
Aha, okay.
Das ist gehackt. Aber ich
melde das Profil heute noch.
Ja, ja, nee, das bin ich. Also ich hatte mal eins, aber das wird gehackt und ich habe kein neues gemacht.
Okay, okay. Aber sind das... Aber sind das jetzt irgendwie so Dinge, über die du jetzt Gedanken machst?
Nein, gar nicht.
Okay.
Gar nicht. Also, habe ich nie, ich habe ja nie gelebt von der Musik. Ich habe das nie
Ja, aber man will ja gehört werden trotzdem, oder?
Man will gehört werden und natürlich habe ich auch, auf meinem Facebook-Konto, ich bin halt schon älter, auf meinem Facebook-Konto immer, was ich gemacht habe, natürlich. Aber nicht um was zu verkaufen, nicht um irgendwie weiterzukommen oder irgendwas, einfach nur, weil ich Bock drauf habe, das zu posten. Ne? Also da bin ich raus. Also das ist, mache auch keine Aufnahme, um was zu verkaufen. Also das, was jetzt released wird, das ist auf einer Platte von jemand anderem mit drauf. Das ist ja schon ewig, das mache ich ja ewig schon nicht mehr.
Okay. Ich muss gerade ein bisschen auf die Zeit gucken, deshalb, ich würde sagen, wir springen einfach mal kurz zu meinem Lieblingsthema, Depressionen. Cora, du weißt wahrscheinlich, ich habe einen Podcast über mentale Gesundheit und du hast ja mal in einer psychiatrischen Abteilung gearbeitet, richtig? Wenn das auf Wikipedia
25
stimmt?
Jahre.
25 Jahre, okay, dann stimmt das. Genau, das heißt, du hast auf jeden Fall einen Bezug zu den Themen und Lou, bei dir weiß ich auch, dass du dich immer wieder mit den Themen beschäftigst. Genau, ich streite ja auch schon seit Ewigkeit mit Menschen darüber, wenn man so über Rap redet und so diese Leute kommen, die sagen, ja, Rap ist so dumm, die reden über dumme Sachen, dann sage ich auch immer, nee, die haben schon in den 90ern eigentlich über mentale Gesundheit gerappt. Also so Biggie als einer der Ersten, der mir da immer einfällt. Und es ist alles gar nicht so oberflächlich. Wie war das denn in Deutschrap damals? War das ein Thema? Konnte man darüber reden? So mentale Gesundheit, einem geht schlecht, Depression, war das damals schon so offen?
Müsstest du dir mal Curse anhören.
Der kam ja noch mal einen Ticken später, deshalb frage ich mich.
Ach, du meinst davor? Mhm. Nee, das hatte so viel Platz tatsächlich nicht.
Okay.
Nee. Ich glaube, die Anfänge von Rap waren schon sehr wenig vom ganz Inneren heraus. Es war viel Show, es war viel von diesem Braggen, was ich vorhin sagte. Ich glaube auch, Schlüsselkind war einer der ersten Songs, die so fast unangenehm ehrlich, also so nackt waren. Das kam erst später. Zu der Zeit davor gab es das eigentlich nicht, nein. Es war immer so immer eher raufhauen und eher nicht so zart, nee.
Aber wie war dann so das Feedback auf Schlüsselkind? Also du meintest generell, war das Feedback bei dir eher gut, aber war das dann schon so, dass dir das auch gespiegelt wurde, wie besonders das ist, dass so ein Thema gerade bearbeitet wird?
Immer, ja. Das wurde mir immer gespiegelt, wie besonders das der Song an sich ist, ja. Und ich habe eigentlich erst in den letzten Jahren auch, ich würde auch sagen, ich könnte nie wieder heute so einen Text schreiben, weil ich mir viel zu viel Gedanken machen würde, um Gottes Willen, was denkt meine Mutter darüber, wenn ich über sie so viel erzähle, ja. Oder mein Vater, der ja auch noch lebt, wenn der hört, was ich da sage. Ne? Das kam ganz unbedacht von mir, ohne darüber nachzudenken. Da habe ich mir keine Gedanken drum gemacht, ob das verletzend ist für Leute oder wie auch immer. Ich habe es halt gemacht. Ich würde es heute so nicht mehr machen oder können. Ich könnte es nicht mehr.
Wie war das bei dir? Du meintest ja auch, dass du zum Beispiel dich immer mehr öffnen möchtest und eben nicht mehr nur so auf die Kacke hauen, Musik und so weiter machen willst. Und wie gesagt, man kriegt ja eben auch unter anderem durch dein Insta mit, dass das schon irgendwie so ein Thema ist, was immer wieder so am Rande besprochen wird. Ist es was, wo Musik dein Ventil für auch ist oder mehr werden soll?
Also ich glaube, Musik war schon immer ein Ventil in Form von, dass ich mich halt einfach mit also durch Musik hören, also ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder hier im Raum, es geht einem schlecht und man hat diese Songs und man hört die und man findet darin auf jeden Fall Heilung so, und es ist einfach sein Safe Space und dadurch war das schon immer für mich ein Fakt, aber ja, ich würde schon sagen, es gibt so ein paar Songs, die ich in den letzten Monaten geschrieben habe oder so, die habe ich geschrieben, dann habe ich die aufgenommen und dann habe ich mir die am Tag danach nochmal angehört und musste erstmal selber schlucken, weil ich dachte so krass, so ehrlich war ich auf jeden Fall auch lange nicht mehr zu mir selber. Und es ist voll schön für mich auch zu merken, dass so kreative Prozesse auch in diese hin, also dass das auch dahin gehen kann inzwischen, dass ich mich so sicher mit dem Schreiben fühle, dass ich mich traue, diesen Themen überhaupt so anzunehmen, weißt du? Weil ich will nicht mehr so nur an so Sachen so oberflächlich kratzen, sondern um wirklich Heilung zu finden, muss man eben auch tief reingehen und vielleicht auch Gefühle von anderen Leuten nicht verletzen, nicht, aber so vielleicht muss man auch Sachen schreiben, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, welche Gefühle das bei anderen Leuten auslöst, einfach um bei sich selber Heilung zu finden.
Wenn man das kann, ist mega.
Ob das dann veröffentlicht wird oder nicht, ist ja nochmal eine ganz andere Sache, ne? Also ich glaube, es gibt ja, also wahrscheinlich jede Musikerin und Musiker hat diese Songs, die man einfach macht für sich selber. Also habe ich 30 Stück. Immer so alleine heulen. Nein, Spaß, so schlimm ist es nicht, Leute.
Okay, wir müssen so langsam zum Schluss kommen, deswegen, ich würde gerne so ein bisschen quasi produktiv das immer gerne abschließen, vor allem mit so Sachen, die man eigentlich gut findet und die man sich so wünscht und nicht immer mit was alles kacke läuft. Deswegen erstmal so für Rap grundsätzlich, was wünscht ihr euch denn da? Was würdet ihr euch einfach wünschen, was mehr da ist? Was feiert ihr? Was soll es mehrfach geben? Was kann sich ändern ins Positive?
Also ich glaube, generell würde ich mich freuen, wenn es mehr weibliche und männliche Rapper gibt, die wieder ein bisschen mehr rappen und ein bisschen weniger singen. Und ja, das ist eigentlich mein Wunsch.
Bescheiden.
Oder?
Sehr bescheiden, aber okay, nehme ich. Cora, gibt's
bei dir was? Du meinst doch viel bescheidener. Ich kann mir nichts wünschen. Es ist nicht mehr so, dass ich, also wenn das, was läuft, mir nicht gefällt, dann greife ich einfach auf alte Sachen zurück, was ich eigentlich sowieso mache. Also ich kriege sehr wenig mit, was läuft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mir auch teilweise wirklich nicht gefällt. Ja, wäre schön, wenn es wieder besser wäre, aber was soll ich sagen? Sorry.
Okay. Aber gibt es denn irgendwas, was dir gefällt von neueren Sachen?
Ja, ne, ganz viel. Nein. Nein, aber ich setze mich nicht mehr hin und höre Rapmusik. Ich höre Radio, es ist einfach so. Ich bin nicht in dieser Rap-Szene gerade so hörmäßig aktiv. Ich höre ich Sachen aus den USA nach wie vor oder auch viele deutsche Rapper. Du hast auch vorhin OG...
Kimo,
Hammer-Rapper. So, wenn ich sowas höre, das ist genau, was du gesagt hast, läuft ein Film... Manchmal habe ich so Tage, dann verbringe ich und zapp alles durch und mache eine YouTube-Nacht und höre mir dann so Sachen an. Aber dann zwischen vergehen wieder Monate, wo ich überhaupt kein Rap höre. Deswegen kann ich die Frage einfach gar nicht beantworten.
Okay.
Ich habe doch noch einen Wunsch, mir eingefallen. Ich würde mir so krass wünschen, dass Hannibal noch mein Album rausbringt. Oder? Ey, das wäre krass. Ja, Mann. Mhm. Mit OG Lupice.
Vielleicht damit einhergehend auch noch so, auch um nochmal so einen positiven Aspekt auch von Rap aufzugreifen. Ihr habt ja auch beide jeweils mit Kindern und Jugendlichen auch schon viel gearbeitet. Du mehr im Sportbereich. Aber wir wissen ja alle, dass man vor allem über Musik und Sport junge Leute einfach extrem gut erreicht. So. Was habt ihr denn da vielleicht so gelernt, was ihr auf euer Künstlerdasein übertragen könnt? Und vielleicht habt ihr da sogar Ideen mitgenommen, wo ihr sagt, ey, so kann man jungen Menschen einen Zugang zu Rap und über Rap halt Zugang zu ganz vielen anderen Themen ermöglichen.
Magst du? Also ich kann mich erinnern, das habe ich oft gehabt, wenn ich Workshops gemacht habe, wenn ich diese, dann waren da wirklich Kinder, ne? 12, 13, 14, 15, wenn, die waren dann so aufgeregt und so verbissen in diesem Ding, das machen zu wollen, dass ich mich so erinnert habe, weil ich es auch manchmal so ein bisschen vergessen hatte. Und das habe ich immer total gerne mitgenommen. Das war so, das, da habe ich das wieder so gesehen und fand das so, finde das so toll, ne? Und habe mich daran erinnert, dass ich ja mal genau so war und habe dann immer versucht, ein Stück da wieder hinzugehen. Das habe ich ganz oft damit genommen, ja.
Wie ist das bei dir mit den Sportkids?
Also was ich gecheckt habe, ist, dass ich nicht mehr so viel über Drogen rappen sollte, weil schon auch viele von den Kids, die bei mir ins Training gehen, das dann irgendwann hören und dann ist das halt nicht so ein guter Eindruck, wenn die sagt, die immer so, ihr müsst rennen und ihr müsst laufen und ihr müsst aktiv werden, dann immer mit Joints in ihren Musikvideos ist und so. Ja, aber ich nehme voll viel so neue Wörter mit, so auch für Rap, was so gerade bei denen viral geht, so für Wörter. Jetzt gerade ist aktiv richtig aktiv gerade dabei, weißt. Und so Salat sagen die viel. Das werde ich jetzt auch einbinden, weißt du, um noch fresh zu wirken.
Ich sehe schon mal Jugendwort des Jahres wieder vorgetragen.
Salat.
Okay, und dann zum Abschluss, was steht bei euch persönlich an? Du hast gerade schon ein neues Release angeteased, aber was steht bei euch persönlich an und musikalisch natürlich? Worauf freut ihr euch die nächsten Monate?
Also ich release jetzt auch am Freitag tatsächlich meinen nächsten Song, TKO. Guckt euch alle das Video an, hört euch den Song an, es wird krass. Und ich gehe mit Liz auf Tour. Das ist meine erste Tour, die ich spiele. Und ich spiele dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Splash. Darüber freue ich mich übertrieben, weil Splash ist zwar nicht mehr das, was mal war, aber es ist ein Meilenstein. Und ja. Vor 2 Jahren habe ich da meinen Lipliner von Miri bekommen und vielleicht kriegt sie dieses Jahr Lipliner von mir. Guck ich mir mal.
Spaß. Ich mach dein Make-up, wenn du willst.
Echt?
Ja, immer mal.
Würdest du?
Ja.
Krass.
Komm, gepannt okay. Jetzt drauf. Ich mach dein Make-up.
Okay, toll. Ich brauche auch nicht viel.
Okay. Korak, was steht bei dir noch an?
Nix.
Chillaui.
Nein.
Find ich super.
Ich habe wirklich, also ich bin super happy. Ich habe 2 Kinder, mit denen beschäftigt. Meine Tochter macht ihren Führerschein. Ja, die stand da gerade.
Die mit dem Hund?
Ja, die ging da mit dem Hund lang.
Ach, der war von...
Das ist mein Hund, ja.
Oh, der war so süß.
Ich habe meinen Hund. Ich freue mich auf den Frühling, auf den Sommer. Mir geht's super gut. Nein, ich habe einen Release. Tatsächlich darf ich aber noch gar nichts drüber sagen. Ist also, wie gesagt, nicht meine Platte. Wird aber der absolute Hammer.
Normal.
Nein, wirklich. Hammer, 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 Hammer. Okay. Da sind noch andere drauf. Oh. Gut, und von denen keiner denkt, dass sie nochmal rappen. Nein, alles gut. Es ist, ich bin happy. Ich hoffe, dass alles so bleibt, wie es ist.
Dann erstmal vielen Dank an meine tollen Gästinnen Cora E und Oji Lu. Bitte einmal einen Applaus.
Danke, danke.
Und natürlich danke an das Team von der Schön, die hier hinter den Kulissen seit Monaten dran rumwerkelt, dass das stattfinden kann. Und danke an euch alle natürlich fürs Kommen. Und ansonsten kommt am 7.5. nochmal. Da bin ich nämlich mit Sabrina Setlur und mit Liz. Und da reden wir über noch mehr über Frankfurt als eh schon.
Hey. Genau. Ja, und danke an dich dann aber auch für die schönen Fragen und
Dankeschön,
dass du mit uns hier gesessen hast.
Danke mal, der Cash-Midi, Allah. Thank you.